Sie hören den Kurier.
Willkommen bei einem Daily-Spezial am Sonntag. Mein Name ist Michael Hammerl und heute geht es, kurz gesagt, um unsere Zukunft. Am Mittwoch hat das Parlament nämlich das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, kurz EAG, mit der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet. ÖVP, Grüne und SPÖ haben sich darauf geeinigt, dass der Ökostrom massiv ausgebaut werden soll. Bis 2030 soll Elektrizität nur mehr aus erneuerbaren Quellen kommen. Geht das und ist das klug? Unser Wirtschaftsredakteur Martin Mayrath hat sich dazu mit Michael Strugel unterhalten. Er weiß, welche Stärken und Schwächen das Gesetz hat. Strugel ist Chef von Österreichs größtem Stromkonzern, dem Verbund. Außerdem ist er Präsident von Österreichs Energie, der Interessensvertretung der österreichischen E-Wirtschaft.
Herr Strugel, das EAG soll die österreichische Energieversorgung verändern und die Politik spart diesbezüglich auch nicht mit Superlativen. Also der Staatssekretär Magnus Brunner hat es bezeichnet als vielleicht das größte Energiepaket aller Zeiten. Ist es eine ausreichende Grundlage für das Ausbauziel 2030?
Das würde ich schon sagen. Es ist eine wichtige Grundlage auch für die Investitionen der Unternehmen, damit diese Ausbauziele erreicht werden können. Das Gute an diesem Gesetz ist, dass es technologiespezifische Ausbaupfade gibt. Das bedeutet, wir bauen gleichzeitig mit allen erneuerbaren Technologien, das heißt Wasserkraft, das heißt Photovoltaik, das heißt Windkraft und das heißt Biomasse, um diese 27 Terawattstunden, das bedeutet, man musste die derzeitige Kapazität an erneuerbaren Anlagen in etwa verdoppeln bis 2030, um das zu erreichen. Deswegen ist das wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass das Gesetz jetzt kommt. Und dass, wie gesagt, alle Technologien, die erneuerbar sind, ausbau- und förderfähig sind, denn wir werden jede Kilowattstunde Erzeugung zusätzlich brauchen bei den Erneuerbaren, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Fördersystem ist auch aus unserer Sicht gut gewählt mit dieser gleitenden Marktprämie und mit Investitionszuschüssen, denn damit ist man erstens näher am Markt, aber auch zu einem großen Teil wettbewerblich in der Vergabe der Förderungen. Das ist eine gute Grundlage für diesen Ausbau und deswegen begrüßen wir das auch.
Okay. Kann man sagen, oder wer wird Ihrer Meinung nach davon besonders profitieren? Also gibt es einen Unterschied zwischen den kleinen und den großen Stromproduzenten?
Nein, ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, die einen oder die anderen haben mehr davon. Es sind im Prinzip alle Unternehmen jetzt angetreten, um zusätzliche Erzeugung im erneuerbaren Bereich in Österreich auch zu planen. Und dazu kommen natürlich viele kleinere dezentrale Projekte von einzelnen Investoren. Das heißt, insgesamt gibt es natürlich eine kleinteiligere und dezentralere Erzeugungsstruktur dann, aber das ist eine Entwicklung, die nicht nur in Österreich sich so vollzieht. Und deswegen glaube ich schon, dass das Gesetz hier richtig ansetzt.
Gerade zum Stichwort kleinteiliger, ein Novum sind ja die geförderten Energiegemeinschaften. Wie viel können die Ihrer Einschätzung nach beitragen zu diesen 27 Terawattstunden?
Ja, das ist aus heutiger Sicht noch ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine richtige Idee, die Bürger bei dieser Energiewende mitzunehmen, indem man sie als Betroffene auch zu Beteiligten macht. Es ist ganz einfach auch dieser große Trend im Energiesektor, dass auch der Konsument selbst beginnt, erneuerbaren Strom zu erzeugen, indem er beispielsweise Photovoltaikanlagen auf seinem Hausdach hat oder sich auch beteiligt an anderen Erzeugungsanlagen. Das heißt, diese Energiegemeinschaften verfolgen diese Idee, dass man auf den unteren Netzebenen, also im lokalen Bereich, selber Strom erzeugt und ihn auch selbst verbraucht. Das heißt, man entlastet damit eigentlich die Netze auf den übergeordneten Ebenen. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, denn je mehr Erzeugungsanlagen wir dazu bauen, die müssen ja alle angeschlossen werden an die Netze. Die Energie, die dort erzeugt wird, der Strom, der dort erzeugt wird, muss ja von dort abtransportiert werden hin zu den Verbrauchern. Und deswegen, wenn auf diesen unteren Netzebenen 6 und 7 die Erzeugung auch gleich wieder verbraucht wird, das ist eine gute Idee. Deswegen hat man sich auch dazu entschieden, diese Energiegemeinschaften zu privilegieren. Das heißt, sie bekommen einen günstigen Ortsnetztarif, sie bekommen sehr günstige Anschlusspauschalen. Man muss aber schon dazu sagen, das muss natürlich jemand bezahlen. Und bezahlen tut das der Stromkunde, weil diese Kosten sozialisiert werden. Und jetzt gab es einen, für uns sehr überraschend, in der allerletzten Phase noch den Vorschlag, dass diese Energiegemeinschaften auch eine Marktprämie bekommen, und zwar für jenen Strom, der ihnen quasi übrig bleibt und den sie in die Netze einspeisen. Das heißt, sie treten jetzt auch als Marktakteure auf. Auf der einen Seite begünstigt durch niedrigere Tarife im Netz und jetzt auch noch gefördert durch die Marktprämie. Darin sehen wir eigentlich ein Abgehen von dieser Grundidee der Energiegemeinschaft, die ja von der europäischen Ebene eigentlich kommt, und zu einer Wettbewerbsverzerrung im Markt. Das ist immer problematisch, aber man muss auch dazu sagen, auch die Marktprämie zahlt der Stromkunde mit seinen Ökostromförderbeträgen. Und darüber hat es ja eine intensive politische Debatte gegeben, wie hoch die sein dürfen. Insofern sehen wir das natürlich auch kritisch.
Nachfrage dazu, ist die Bevorzugung von kleinen Energiegemeinschaften nicht gewissermaßen eine Notwendigkeit, damit die eine Chance haben, überhaupt zu produzieren, also um mithalten zu können mit den großen Produzenten?
Also in meinem Verständnis geht es nicht darum, dass sie mithalten können mit großen Produzenten. In meinem Verständnis geht es darum, dass sie die Chance haben, selbst Strom zu erzeugen und den auch selbst zu verbrauchen. Das ist die Grundintention. Und man kann sich politisch dazu entschließen, dass man diesen Energiegemeinschaften hilft, indem man ihnen beim Netztarif entgegenkommt. Man muss dann nur dazu sagen, das zahlen halt dann alle anderen durch die Sozialisierung. Und wenn das die Politik will, dann ist das eine Entscheidung. Die Marktprämie ist jetzt eigentlich nicht mehr logisch in diesem System, denn jetzt treten dann erstens einmal größere Energiegemeinschaften auch als Marktakteure auf, sind begünstigt, sind auch gefördert, und das ist kein Level Playing Field.
Mhm. Kann man sagen, welche Technologien sozusagen die Gewinner sind, oder andererseits wurden Potenziale liegen gelassen? Also die Landwirtschaftskammer hätte sich ja zum Beispiel mehr Förderung für Biomasse gewünscht.
Ja, also ich glaube, der Grundansatz dieser technologiespezifischen Förderungen ist der richtige, weil es damit nicht zu einem Wettbewerb zwischen den einzelnen Technologien kommt oder gar zu einer Kannibalisierung, sondern wir können entlang dieser Ausbaupfade mit diesen Fördergeldern alle erneuerbaren Technologien gleichzeitig ausbauen. Anders wird man dieses Ziel, bis 2030 100% aus erneuerbaren Strom zu gewinnen, jedenfalls nicht erreichen. Ob es so geht, ja, auch das ist ein sehr sportliches Ziel, aber hätte man das anders gemacht, dann wäre es gar nicht gegangen. Also das begrüßen wir ausdrücklich. Und ich glaube, man hat schon einen ganz guten Weg gefunden, wie man die einzelnen Erzeugungstechnologien hier auch fördert. Mehr hätte es natürlich immer sein können für die Wasserkraft, für die Photovoltaik, für die Windenergie und natürlich auch für die Biomasse. Das verstehe ich auch, wenn man jetzt sagt, wir hätten noch mehr gebraucht, aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Das ist eigentlich bei allen Förderdiskussionen so.
Verstehe. Eine Frage auch zur Akzeptanz in der Bevölkerung. Halten Sie die geplante Anzahl der Windkraftanlagen für realistisch, gerade wenn man sich anschaut, dass es ja Bürgerinitiativen immer wieder gibt, die dagegen opponieren?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Herr Mayrath, weil Wir können ein noch so ambitioniertes Erneuerbaren-Ausbaugesetz auf der Bundesebene beschließen. Wenn es dann nicht umgesetzt wird in den Ländern, dann nützt das leider alles nichts. Und dieser Erneuerbaren-Ausbau braucht die entsprechenden Flächen, braucht die entsprechenden Genehmigungen und auch die Verfahren in einer vernünftigen Zeit. Und das liegt zum größeren Teil bei den Bundesländern. Und deswegen wird es sehr darauf ankommen, dass man jetzt nicht nur ein Bundesgesetz beschließt, sondern dass alle im Boot sind, wenn es darum geht, das dann jetzt auch umzusetzen. Und Sie haben es richtig angesprochen, es gibt natürlich auch Widerstände bei solchen Projekten. Wir kennen es bei den Stromleitungen, wir kennen es bei Wasserkraftwerken, wir kennen das auch jetzt immer mehr bei Windkraftanlagen. Es wird vermutlich auch bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen so sein. Und da muss man einen Weg finden, damit man Prozesse hier schafft, die ausreichend partizipativ sind. Das heißt, dass man die Betroffenen hier mit ins Boot holt, dass man transparent ist in den Planungsgrundlagen, dass man die Gutachten alle auf den Tisch legt und dass man aber dann am Ende dieser Verfahren auch Entscheidungen trifft. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann wird sich das nicht ausgehen bis 2030. Und die Akzeptanz dieser Energiewende besteht auch darin, dass man die Anlagen, die man dazu braucht, dass man dafür Akzeptanz schaffen muss. Das ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, darum sollen sich die Energieunternehmen kümmern oder die Politiker oder wer auch immer. Da müssen alle zusammenhelfen, denn sonst wird das nicht gelingen. Und das kann man ja beispielsweise auch in Deutschland mitverfolgen. Da hat man ähnliche Diskussionen.
Sie haben während den Verhandlungen die Bedingungen für den Wasserstoff kritisiert. Besteht die Kritik noch? Und wenn ja, wo liegt das Problem Ihrer Meinung nach?
Also zunächst ist zu sagen, ich begrüße es ausdrücklich, dass Wasserstoff auch im erneuerbaren Ausbaugesetz jetzt eine Fördermöglichkeit bekommt. Das ist ein wichtiger Schritt, auch deswegen, weil dieser Energieträger eine ganz wesentliche Rolle spielen wird in der Dekarbonisierung und damit auch in dieser Transformation hin zu den Erneuerbaren. Er ist dort einsetzbar, wo man nicht elektrifizieren oder nicht anders dekarbonisieren kann, beispielsweise in der Industrie. Er ist dort einsetzbar, wo etwa im Schwerverkehr batteriebasierte Elektromobilität nicht realistisch ist. Und er ist vor allem speicherbar und schafft auch Flexibilität, etwa in der Sektorkopplung, wo man Strom und Gas Infrastruktur koppelt mit Sektorkopplungsanlagen und beispielsweise aus grünen Überschussstrom dann speicherbaren grünen Wasserstoff macht. Das heißt, das ist wichtig und das steht auch, das hat eine erste Grundlage in diesem Gesetz. Das, was ich kritisiert habe, ist, dass wir sehr zögerlich sind bei dieser Herangehensweise. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, da merkt man, da ist ein sehr ambitioniertes, energisches Vorgehen. Da werden große Projekte auch entsprechend gefördert. Jetzt ist die Elektrolyseure-Förderung gekürzt worden in der letzten Sekunde von 50 auf 40 Millionen pro Jahr, also immerhin um 20%. Das wird natürlich Österreichs Weg in eine Wasserstoffwirtschaft bremsen. Genauso wie das Beimischungsverbot von Wasserstoff in und die Einspeisung in die bestehende Gasinfrastruktur. Das ist aus unserer Sicht nicht logisch, denn wir werden diese Gasinfrastruktur dann später einmal als Wasserstoffinfrastruktur brauchen. Das habe ich kritisch angemerkt und dabei bleibe ich auch. Ich sehe da hier einfach die Gefahr, dass wir möglicherweise international den Anschluss verlieren, denn man muss wissen, Wasserstoffwirtschaft ist etwas, was nicht länderweise passiert, sondern mindestens einmal europäisch, aber eher sogar global gedacht werden muss. Trotzdem, es gibt jetzt auch bei uns die Möglichkeit, Projekte zu fördern und das begrüße ich.
Okay. Jetzt ein anderes Thema, das immer wieder aufpoppt beim Thema Energiewende, ist das der Speicher und Netze. Bietet das EAG einen ausreichenden Rahmen für den Ausbau der Netze und vor allem der Speicher? Ich denke jetzt vor allem an den saisonalen Übertrag. Gibt es dafür eine Lösung?
Es muss dafür eine Lösung geben, denn wenn wir diesen Ausbau so umsetzen, wie er geplant ist, dann brauchen wir saisonal Mengen, die wir vom Sommer in den Winter verschieben können. Das heißt, wir werden im Sommer mehr erzeugen, als wir verbrauchen. Und im Winter ist es genau umgekehrt. Das heißt, es wird notwendig sein, eine gewisse Menge Strom zu verschieben. Experten sprechen hier von etwa 10 Terawattstunden. Wenn man das jetzt auf die Speichertechnologien umlegt, dann kann man sagen, ungefähr ein Drittel dieser Menge können wir mit Speicherkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken, also Wasser, speichern. Für 2/3 von diesen 10 Terawattstunden brauchen wir noch etwas. Das kann noch ein weiterer Ausbau der Pumpspeicher sein, aber wahrscheinlich werden wir eine weitere Technologie brauchen, die großtechnisch große Mengen von Strom speichern kann, und das werden Gasspeicher sein. Und da ist Wasserstoff als grüner Speicher und als grüner Energieträger, wenn er aus erneuerbaren Strom gewonnen wird, eine Möglichkeit, weil den kann man auch in geologischen Speichern, also in Kavernen, die es ja gibt, auch in Österreich, da haben wir gute Voraussetzungen, speichern. Und die Gasinfrastruktur wird man dazu brauchen.
Okay. Also Gas als Brückentechnologie ist für Sie alternativlos?
Fossiles Gas wird man als Brückentechnologie noch länger brauchen. Darüber sind sich die meisten Expertinnen und Experten völlig einig. Aber irgendwann wird Gas auch einmal grün werden und dann wird es Wasserstoff sein. Aber die Infrastruktur ist dieselbe.
Gut. Nachdem das EAG beschlossen ist, was sind für Sie die nächsten wichtigen Schritte am Weg zu 100% Ökostrom in Österreich?
Na, zunächst muss dieses Gesetz einmal in Brüssel notifiziert werden. Wir haben bei der Netzreserve gesehen, dass das auf gut österreichisch keine Gemeindewiesen ist. Und daher wird sich die Kommission auch das Erneuerbaren-Ausbaugesetz ganz genau anschauen. Und dann wird man sehen, ob die das durchwinken oder ob es da eine Menge Fragen noch gibt. Und wenn es dann in Rechtskraft ist, dann muss es umgesetzt werden, zum einen, indem das, was im Gesetz steht, ausgestaltet wird in den Verordnungen, auch in den entsprechenden Förderrichtlinien, wie werden die Parameter gesetzt für die Förderungen, das sind noch ganz wichtige Fragen. Und dann, das habe ich schon angesprochen, brauchen wir die Genehmigungen für die Anlagen in den einzelnen Bundesländern, und die Raumordnungen der Länder werden dazu die entsprechenden Zonierungen zu treffen haben. Und das ist sicherlich noch ein kritischer Punkt.
Wenn man sich das längerfristig anschaut, jetzt gibt es das Ausbauziel 2030. Ist damit zu rechnen, dass der Ökostromausbau sozusagen abgeschlossen sein wird? Oder wie wird das weitergehen?
Abgeschlossen im Sinn von, jetzt tun wir dann eigentlich nichts mehr, davon gehe ich nicht aus. Auch alle Planungen auf der europäischen Ebene und in den einzelnen Ländern gehen ja über 2030 hinaus. Also auch Österreich möchte beispielsweise bis 2040 klimaneutral werden, die Union bis 2050. Das heißt, es wird auch weitere Anstrengungen brauchen. Auf der einen Seite das schon angesprochene Thema Wasserstoff, da ist die Roadmap ja eine längere, aber sicherlich auch beim erneuerbaren Zubau, denn das eine lässt sich ohne das andere nicht bewerkstelligen. Und deswegen sind wir dort dann in 2030 nicht fertig mit der Arbeit, sie wird weitergehen.
Sprich, wir werden mehr Strom brauchen, um fossile Energien zu ersetzen, und deswegen ist auch damit zu rechnen, dass der Ausbau circa in dem Tempo weitergehen muss?
Naja, also wir werden mehr Strom brauchen, das ist richtig, weil Strom bei der Dekarbonisierung auch anderer Sektoren eine Rolle spielt. Denken Sie an die Elektromobilität, denken Sie an Industrien wie Stahlerzeugung, Zement, chemische Industrie. Hier wird Strom in einem größeren Ausmaß gebraucht werden. Ich habe gestern mit der Internationalen Energieagentur, mit Mechthild Wörsdorfer ein Gespräch geführt. Die Internationale Energieagentur geht in ihrem Outlook davon aus, dass wir bis 2050 90% der Energie aus erneuerbaren Quellen haben und nur mehr 10% aus fossilen. Das wäre eine völlige Umkehrung der jetzigen Verhältnisse. Und das heißt, es sind gigantische Kapazitäten, die hier global noch zugebaut werden müssen. Jetzt ist es so, dass in Österreich der erneuerbaren Anteil schon relativ hoch ist im Vergleich mit anderen Ländern, hauptsächlich durch den großen Anteil der Wasserkraft. 75% unseres Stroms sind heute schon erneuerbar. Davon kommen 60% aus der Wasserkraft. Und auch die Flächen sind natürlich limitiert in einem Land wie Österreich, und auch die topografischen Verhältnisse sind eine gewisse Limitierung im Vergleich zu anderen Ländern. Daher, es wird nicht quasi ad infinitum ein Ausbau möglich sein. Das wird in Österreich nicht gehen. Aber wir werden weiterhin mehr erneuerbaren Strom brauchen in Europa, letztlich auch in Österreich. Und man wird sich gut überlegen müssen, wo der herkommt.
Was bedeutet das für die Konsumenten? Muss man damit rechnen, dass Strom langfristig teurer wird?
Langfristig ist das natürlich immer schwer zu beantworten, weil auch unsere Planungen mit entsprechenden Strompreiskurven hinterlegt sind. Und je weiter man nach vorne schaut, desto unsicherer ist natürlich die Prognose. Das ist im Allgemeinen so. Kurzfristig gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass der Strompreis steigen wird. Erstens, weil mehr Strom gebraucht wird, insbesondere erneuerbarer Strom. Zweitens, weil auch der CO2-Preis steigt, zum Teil auch durch regulatorische Maßnahmen. Es wird auch über eine CO2-Bepreisung richtigerweise nachgedacht. Wenn man die Dekarbonisierung will, dann muss der Ausstoß von CO2 etwas kosten, auch in anderen Sektoren. Und deswegen glaube ich, am kurzen Ende wird es schon einen Anstieg der Strompreise geben. Und das sehen wir ja auch in der aktuellen Entwicklung bei den Großhandelspreisen.
Herr Strugl, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben für uns.
Sehr gern.
Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke auch Ihnen, Herr Meyert.
Das war unser Daily-Spezial am Sonntag. Für Ton und Schnitt war Dominik Kanzian verantwortlich. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns über jede Bewertung. In diesem Sinne, noch ein angenehmes Restwochenende. Servus.